Heute zu Gast im Podcast Sophie Holtmann und Hans-Werner Granert von der Universität in Würzburg, dem Lehrstuhl für Sonderpädagogik und hier Pädagogik bei Verhaltensstörungen.
Ich glaube, ergänzend oder vielleicht übergreifend gilt es einfach, dieses Phänomen von möglichen, ohne es dramatisieren zu wollen, von möglichen psychischen Belastungsmomenten bei dieser Altersgruppe einfach in den Blick zu nehmen. Das wäre Gegenstand für mich in der Ausbildung für einen Ausbilder oder auch in den Meisterkursen oder auch in den Studiengängen für die Lehrkräfte an beruflichen Schulen, dass das einfach ein Thema ist in dieser Altersgruppe, dass es nichts Besonderes ist, dass es nichts Schwieriges ist oder im Sinne von, der ist nicht leistungsfähig, sondern dass es einfach in dieser Altersgruppe ein Stück weit auch zu dem bandbreiten möglichen menschlichen Daseins gehört, dass es eben Phasen gibt, wo ich mich belasteter fühle, ohne dass es jetzt gleich Krankheitswert haben muss, aber wo es einfach fast erwartbar ist.
Und was ganz, ganz positiv hervorgehoben wurde von vielen Jugendlichen, war eben der persönliche Kontakt, auch wenn er nur digital war, aber mit dem Ausbilder oder der Ausbilderin, da schien ein ganz, ganz wichtiger Faktor zu sein, dass sie das Gefühl hatten, dass da jemand individuell auf sie schaut.
Hey, schön, dass ihr wieder reinschaltet in eine Podcast-Episode, die unheimlich gut anschließt an den letzten Podcast mit Simon Schnetzer, wo wir darüber gesprochen haben, wie die junge Generation XY und Alpha ticken. Und jetzt habe ich zu Gast Sophie Holtmann und Hans-Werner Granert von der Uni in Würzburg. Und sie haben eine ganz spannende Studie durchgeführt, sind vom Lehrstuhl für Sonderpädagogik und haben im letzten Jahr eine tolle Studie gemacht mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern vor Ort in Würzburg und haben Auszubildende befragt, wie sie mit der Corona-Pandemie zurechtgekommen sind in ihrem Ausbildungskontext. Also was hätten sie sich gewünscht von den Betrieben, was hätten sie sich vielleicht noch mehr gewünscht von Schulseite. Und es sind ganz spannende Erkenntnisse rausgekommen mit einem unheimlich großen Rücklauf. Also ich glaube, so eine Studie unter diesem besonderen Setup gibt es so auch noch nicht. Und deshalb sind es ganz spannende Ergebnisse, die da rausgekommen sind, über die wir hier in der Studie gesprochen haben. Und ich konnte auch so ein bisschen meine Perspektive aus dem Ausbildungskontext mit reinbringen, auch Ausbildung und Corona in dieser wirklich besonderen, schweren Zeit. Und es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht, hier darüber zu diskutieren, zu sprechen, Aufmerksamkeit zu schaffen für ein wichtiges Thema. Und jetzt genug der Vorrede, hört selbst rein in den Podcast. Let's go. Ja, dann sage ich erstmal herzlich willkommen und schön, dass es geklappt hat, dass wir gemeinsam einen Podcast aufnehmen zu einem Thema, wo wir auch an dem Projekt sogar irgendwie in einer gewissen Weise mit uns beteiligen durften. Wenn ich jetzt wir sage, sehe ich mich da so ein bisschen in der Rolle der IHK und Sie an der Uni hier in Würzburg haben da eine ganz spannende Studie gemacht, die sich genau eben mit dem Thema Auszubildende und deren ja, psychische Belastung oder grundsätzliche Belastung auch in der Phase der Corona-Pandemie beschäftigt haben. Ziemlich einzigartige Studie und bevor wir da aber jetzt gleich mal reintauchen, würde ich einfach mal sagen, Ladies first, stellt ihr euch oder stellen Sie sich gerne mal vor, ganz kurz, wer sind, was Sie machen und vielleicht auch an der Uni, in welchem Bereich Sie sich gerade da forschungstechnisch bewegen.
Sophie Holtmann mein Name, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin am Lehrstuhl für Pädagogik bei Verhaltensstörungen hier an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Meine Forschungsschwerpunkte und auch die Schwerpunkte in der Lehre sind die psychischen Belastungen. Als Psychologin bietet sich das an. Neben der Diagnostik machen wir auch noch viel zum Jugendstrafvollzug. Das ist heute aber eher nicht das Thema. Genau.
Wobei man sagen muss, Jugendstrafvollzug, wir sind auch tatsächlich mit Teilqualifizierungsangeboten hier bei uns in der JVA aktiv und auch da wird Ausbildung gemacht, auch da findet Ausbildung im Lager statt, in der Küche statt, mit kleinen Modulen, also auch ein wichtiges Thema, finde ich spannend. Genau, und Herr Granert, vielleicht können Sie auch ganz kurz nochmal einfach mal zwei Sätze zu sich sagen und zu der Arbeit, die Sie machen.
Gerne. Hans-Walter Granert mein Name. Ich arbeite am gleichen Lehrstuhl, Lehrstuhl für Sonderpädagogik 5, Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ich habe dort eine feste Mitarbeiterstelle und beschäftige mich unter anderem in der Lehrerbildung mit Fragen von Diagnostik und Unterricht im Kontext von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Mein Forschungsschwerpunkt ist allerdings vornehmlich auch berufliche Teilhabe von ganz unterschiedlichen Zielgruppen, unter anderem aber auch von jungen Menschen mit psychischen Belastungen. Wir definieren das sehr weit in unserem Kontext und von daher freue ich mich, dass diese Studie zustande gekommen ist, gemeinsam mit Ihnen.
Ja, ich muss ja dazu sagen, ich habe es ja schon mal hören dürfen, so die wesentlichen Eckpunkte, Ergebnisse der Studie und bin total begeistert und vor allem Ich hatte es Ihnen ja gerade auch vorweg schon gesagt, was bei mir tatsächlich auch hängen geblieben ist, sind einige Einführungen, die Sie schon mal gegeben haben, dann auch zu dem ganzen Thema rund um die psychische Belastung. Was versteht man dahinter überhaupt? Was ist das überhaupt? Das ist ja nicht so, dass das alles sofort klinisch behandlungsbedürftig ist, sondern unterschiedliche Ausprägungsgrade gibt. Und vor allem spannend fand ich dann eben auch so diese Wirkung und vor allem Nachwirkung. Vielleicht können Sie da mal eingangs mal ein paar Sätze sagen, gerne auch beide, was man darunter versteht. Und ich meine, man versteht natürlich, wenn wir jetzt, ich habe es ja eingangs schon gesagt, Intro, Corona-Pandemie und Schule und vor allem Berufsschule und Arbeitsalltag im Betrieb. Also ist das eine ganz besondere Belastungssituation gewesen, ein zusätzlicher Stressor. Und da ist dann natürlich die Frage, wie sieht dann zum Beispiel in so einem Kontext psychische Belastung aus und was ist es überhaupt? Aber vielleicht können Sie einfach mal da einführen kurz.
Also psychische Belastung sind letztendlich als subjektive Reaktion, also individuelle Reaktion von Menschen zu sehen auf Faktoren, die äußerlich auf Menschen einwirken, kennen wir alle. Wir haben alle irgendwelche Aufgaben, Verpflichtungen und damit einhergehende Faktoren, die auf uns einwirken. Und wenn die in negativer Weise auf uns einwirken, kann das eben einen Belastungsmoment darstellen, gerade wenn unsere Bewältigungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Also wenn wir zum Beispiel das Thema Zeitdruck nehmen oder auch hohe Anforderungen aufgrund von Prüfungen, dann wissen wir alle, das stresst und belastet uns. Da brauchen wir Kapazität zum Beispiel, um eine Aufgabe zu bewältigen oder um uns auf eine Prüfung vorzubereiten etc. Und das sind erstmal ja vorübergehende Dinge, im Alltag häufig viele kleine Dinge, denen wir gerecht werden wollen. Und wenn wir da eben nicht genügend Bewältigungsstrategien haben, entweder nur reduzierte oder gar keine, dann kann das eben oder stellt das eine Belastung dar. Und im Arbeitskontext gerade, wenn wir auch über Menschen in der Ausbildung sprechen, dann sind die ja in sehr, sehr verschiedenen Systemen verankert, aus denen sich Belastungen ergeben können. Also beispielsweise dem Ausbildungsbetrieb oder auch der Schule, die alle unterschiedliche Anforderungen haben. Und das ist ja nur so aus dem Bildungssegment dieser jungen Leute herausgegriffen. Daneben gibt es natürlich auch noch private Anforderungen, die auch Belastungen darstellen können. Und die zeigen sich dann eben nicht nur im Privaten. Also wenn ich Ärger mit der Familie habe beispielsweise, kann das ja auch sein, dass ich durchaus dann im Alltag oder im Arbeitsalltag mich gestresster zeige, vielleicht dünnhäutiger bin oder weniger Konzentration aufbringen kann bei der Aufgabenbewältigung. Und das kann sich eben chronifizieren. Also wenn so ein Stress langfristig besteht, ist eben doch die Gefahr auch da, dass wir nicht genügend Bewältigungsstrategien haben und das eben langfristige Folgen hat für uns.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, auch auf so einem relativ niedrigen Level kann sowas durchaus auch positiv sein, weil ich kenne es vielleicht auch von mir, kennt man selbst, wenn man vor Vorträgen überhaupt kein bisschen nervös war, dann sind es meistens die Vorträge, die dann schlecht geworden sind. Wenn man aber so eine gewisse Anspannung hat oder auch beim Sport kenne ich das eigentlich auch, wenn man da null Anspannung hat, dann ist es eher schlecht, aber wenn das natürlich über das Ganze hinausgeht und die Kompensationsmöglichkeiten fehlen, wird es gefährlich und dann ist natürlich Corona ein besonderer Einfluss und da kann man schon auch zeigen, dass das massiv hier diesen Stresslevel verändert hat, ne?
Ja, das führt natürlich dann unter Berufsausbildung unter Umständen dann zu beobachtbaren Verhaltensweisen, wie beispielsweise eine Reduktion der beruflichen Leistungsfähigkeit, sei es jetzt in der Theorie oder in der Praxis, aber auch das Gegenteil, dass man mit jungen Menschen zu tun hat, die ein sehr hohes Engagement zeigen, vielleicht sich selbst auch überfordern, um bestimmte Ziele zu erreichen. Wir haben es auch mit Schwankungen in der Leistungsfähigkeit zu tun, die vielleicht tages-, wochenweise abhängig sind. Kann aber auch sein, dass man vermehrte Fehlzeiten registriert bei seinen Auszubildenden, die so gar nicht erklärbar sind, dass sich dann dahingehend entwickeln kann, dass bewusst solche Belastungssituationen oder Anspannung, Stress, immanente Situationen vermieden werden, was dann letztendlich bis hin zum Ausbildungsabbruch führen kann.
Mhm. Das wäre nämlich genau eben, Sie haben es schon punktuell angesprochen, was sind denn dann auch wirklich konkrete Folgen, die dann da auftreten können? Also wir wissen ja gerade, was die Betriebe ohnehin die letzten Jahre immer wieder verstärkt auch berichten, ist eine geringere Belastbarkeit, vielleicht auch zum Teil eine höhere Gereiztheit, wobei das, ich kann es so jetzt direkt nicht bestätigen, aber ich sehe natürlich auch immer nur Einzelfälle. Aber was sind so Auswirkungen, die dann durchaus vielleicht für den Ausbilder oder den Betrieb auch von Interesse sind, um sie dann später einordnen zu können? Müdigkeit, schwankende Leistungsfähigkeit?
Genau, alle diese
Ja, also das kann man eigentlich in zwei große Kategorien einteilen, nämlich einmal so die physischen, die körperlichen und die psychischen Felder. Und die greifen auch tatsächlich ja sehr, sehr häufig ineinander. Also gerade bei dem psychischen ist so das Stressempfinden zu vermerken, also dass man gestresster ist. Stress ist ja eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Beeinträchtigte Aufmerksamkeit, Motivationsverlust etc. Also das sind so ganz typische Sachen, die man dann auch zum Beispiel als Ausbildungsbetrieb bei den jungen Menschen feststellen kann, aber die natürlich auch persönlich festgestellt werden kann. Also wenn man sie bei sich selber wahrnimmt, das kennt sicherlich jeder von uns. Und gerade körperlich zeigen sich dann häufig Symptome wie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, auch Beschwerden des Verdauungstraktes, Schlafprobleme, Nervosität, und das wirkt sich natürlich dann auch wieder alles auf die Leistungsfähigkeit aus, und wir haben da auch einen sehr, sehr engen Zusammenhang, also gerade Stichwort psychosomatische Belastung, also dass psychische Belastung eine körperlich messbare Einwirkung hat.
Und jetzt sind wir tatsächlich auch bei dem Thema ja Ausbildung. Wir sprechen hier über eine ganz spezielle Zielgruppe. Vorhin, als ich hier im Gründerzentrum, wo wir aufnehmen dürfen, vorhin mit jemandem gesprochen habe, hat er gesagt, na, das könnte ja im Grunde auch die Studenten oder Gründer in dem Alter betreffen. Da habe ich gesagt, ja, stimmt, aber ich weiß eben ja noch von Ihnen, das ist natürlich eine ganz spezielle Alterskohorte, in dem Personen ohnehin wahrscheinlich in einem absoluten Entwicklungsstadium sind und in Anführungszeichen Ausnahmezustand, würde ich es jetzt mal als Laie sagen. Ist es tatsächlich so, dass das vielleicht nochmal deshalb auch ganz speziell ist, diese Studie, weil so eine besondere Zielgruppe adressiert ist?
Ja, also wir haben schon Parallelen zu der Gruppe der Studierenden, weil sie sich mit den Auszubildenden gemeinsam in einer Altersphase, man nennt es inzwischen das Transitionsalter, diese Übergangsphase von dem Jugendlichen in das Erwachsenenalter. Und da geht man eigentlich seit den 2000er Jahren. Arnett war der letztendlich, der diese Theorie in den USA mit begründet hat, gesagt hat, dass sich diese heranwachsenden Phase deutlich verlängert hat in den Industrienationen unserer westlichen Welt. Das heißt, wir haben eine verlängerte Phase von Suchbewegungen. Was möchte ich beruflich tun? Wer bin ich eigentlich? Wo möchte ich meine Zukunft hin entwickeln? Wo möchte ich mich hin entwickeln? Und das heißt, diese ganzen Überlegungen, die vielleicht vor mehreren Jahrzehnten eher im heranwachsenden Alter von 16, 17, 18 Jahren getätigt wurden, die ziehen sich jetzt hinein bis in die Mitte der 20er Jahre, teilweise bis sogar zum 30. Lebensjahr. So ist zumindest die Theorie. Und diese Altersgruppe ist deswegen aufgrund dieser Suchbewegung, auf dieser noch Unentschiedenheit besonders anfällig, vulnerabel für psychische Belastungsphänomene. Und Studien aus der Mitte der 2020er Jahre geht davon aus, dass ungefähr jeder Dritte dieser Altersgruppe zumindest Anzeichen einer klinisch signifikanten oder klinisch bedeutsamen psychischen Auffälligkeit zeigt. Also man sieht, es ist eine besonders vulnerable Gruppe, nennt man das, die ist besonders verwundbar, anfällig für solche psychischen Auffälligkeiten. Und die treffen wir natürlich dann auch in der Berufsausbildung wieder. Und das heißt, alle Belastungsmomente, die vielleicht jetzt durch Corona noch dazukommen, treffen dann eben auf so eine besonders sensible Gruppe. Und von daher gilt es, diese Gruppe besonders in den Fokus zu nehmen.
Und wenn wir jetzt nochmal Corona ausklammern, dann ist ja das Besondere, dass Sie eben genau diese Belastungssituation bei dieser Zielgruppe eben vor Corona schon untersucht haben, aufgrund bestimmter Umstände, die es eben besonders spannend machen, weil man natürlich hier zum einen ein ganz spannendes Klientel haben, wie Sie es gerade gesagt haben, in dieser Transitionsphase, und auf der anderen Seite natürlich diese zwei dieses durch das duale Prinzip, diese zwei Bildungsstätten im Betrieb und in der Schule. Und deshalb ist es da ja spannend zu sehen, wie wirkt sich da diese psychische oder Gesundheitsbelastung aus. Vielleicht können wir mal bei der ersten Studie einsteigen, was so das große Ziel auch der Studie war und auch vielleicht so ein paar markante Eckpunkte, die dann am Ende des Tages hängen geblieben sind.
Ja, wir haben im Jahr 2019 angefangen, einen Fragebogen zu entwickeln, weil um psychische Belastung bei jungen Menschen oder grundsätzlich bei Menschen zu erkennen, bedarf es ja irgendwo erst, oder ihnen zur Unterstützung zu geben, bedarf es ja erstmal der Erkenntnis, dass Belastungsmomente vorliegen. Und da ist gerade im professionellen Kontext eine Diagnostik unumgänglich, und zur Diagnostik werden in der Regel standardisierte Fragebogeninstrumente herangezogen, neben anderen Methoden. Und jetzt hat es Herr Kran hat vorhin schon angedeutet, dass sich da ja auch durchaus Lücken ergeben, gerade bei den jungen Menschen in der beruflichen Bildung, dass die einfach oftmals außen vor gelassen werden oder nicht separat betrachtet werden. Und deshalb wollten wir einen Fragebogen entwickeln, der eben genau in dieser Zielgruppe psychische Belastung bei jungen Menschen in der beruflichen Bildung erfasst. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir hatten über 700 Auszubildende befragt hier im unterfränkischen Raum und haben anhand dessen einen Fragebogen entwickeln können, den wir und statistisch überprüft und für den Einsatz in der Praxis konzipiert. Und ein Nebenprodukt eigentlich von dieser Studie war, dass wir ja unglaublich viele Daten zum Wohlbefinden der jungen Menschen hatten. Und die wollten wir vor allem dann jetzt im Zuge der Corona-Pandemie, als die ersten Studien aufkamen, über Schülerinnen und Schüler. Und da sehr, sehr viel geforscht wurde, haben wir eigentlich gemerkt, okay, bei den Auszubildenden gibt es das wieder genau nicht. Und die werden außen vor gelassen oder nur so randständig erwähnt. Es wurden auch Auszubildende befragt. Und daher haben wir gesagt, jetzt können wir einen idealen Vergleich vornehmen von unmittelbar vor der Pandemie im Jahr 2019 zum, oder im Vergleich zur Corona-Pandemie.
Und jetzt sind wir im Grunde schon an dem Punkt, dass man da jetzt mal so ein bisschen reingehen kann und gucken kann, was denn die Jugendlichen tatsächlich da geschildert haben. Ist ja schon sehr spannend, auch dann der Vergleich, mal zu gucken, wie hat sich jetzt Corona da ausgewirkt. Und mir hat es auch Spaß gemacht und ich war sofort dabei, auch dass ich von Seiten der IHK da mithelfen konnte, dass man an eine möglichst große Zielgruppe rankommt. Und die Kolleginnen und Kollegen der Handwerkskammer haben das mitbegleitet, sodass wir hier für unseren Regionalzuschnitt eine Stichprobe hatten, die schon echt beachtlich war. Und vor allem, wenn man am Ende des Tages noch sieht, Sie können ja gleich noch was dazu sagen, wie viele Jugendliche dann auch sich da geäußert haben und wirklich da geantwortet haben und wie dezidiert auch qualitative Ergebnisse geliefert haben, dann zeigt es aus meiner Sicht schon allein das schon, was da für ein großes Interesse da war, weil ja auch keine weiteren Incentives dabei waren, da teilzunehmen. Also es gab jetzt hier irgendwie keine iPhones, iPads oder sonst was zu gewinnen, sondern einfach, die durften mal kundtun, wie es ihnen geht und vielleicht dann schon auch mit dem Blick mal sagen zu wollen, dass gerade vielleicht das ein oder andere nicht passt. Wollen wir da genau einfach mal einsteigen, so was das Studiendesign vielleicht auch angeht und die Umfrage?
Ja, vielleicht bevor meine Kollegin da näher einsteigt, ist, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt, auch nochmal Danke zu sagen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal natürlich Danke zu sagen an die Auszubildenden, die sich da sehr engagiert eingebracht haben in diese Erhebung, auch in dieser kurzen Zeit und sicherlich auch unter der besonderen Belastungssituation der Corona-Pandemie trotzdem noch diesen durchaus umfassenden Online-Fragebogen auszufüllen. Aber besonderen Dank natürlich den beiden Kammern, jetzt hier Herr Kagerbauer, Ihnen als Vertreter der Industrie- und Handelskammer und natürlich auch die Handwerkskammer, die über ihre Ausbildungsverzeichnisse die Auszubildenden kontaktiert hat hier im Raum und die uns eigentlich erst ermöglicht haben, diese Untersuchung durchzuführen.
Genau, zum Ziel der Studie war es genau einfach spezifisch zu erfassen, welche Veränderungen sich bei den Auszubildenden ergeben haben, zurückzuführen auf die Corona-Pandemie. Also wir haben da ja einen wirtschaftlichen Einbruch, wir haben alle Lockdowns erlebt, Homeoffice erlebt etc. Und gerade dadurch, dass die jungen Menschen ja auch betrieblich angebunden sind, war es eben nicht nur die schulische Veränderung, auf die sie eingehen mussten, sondern eben auch bei ganz, ganz vielen die betriebliche Veränderung. Also sie mussten quasi in zwei Settings drauf reagieren, mit unterschiedlichen Anforderungen und Maßnahmen zurechtkommen, was natürlich sehr, sehr herausfordernd ist, wie wir, denke ich, auch alle erlebt haben in der Zeit. Und die Forschungslücke habe ich ja vorhin schon gezeigt, dass eben die Auszubildenden da meistens hinten runterfallen. Und wir wollten eben schauen, wie sich das Wohlbefinden durch die Pandemie verändert hat und was die jungen Menschen als hilfreich und erschwerend empfunden haben. Weil in den Medien hat man ja ganz oft Dinge gehört, wie dass die mediale Ausstattung an den Schulen katastrophal ist etc. Aber uns war es tatsächlich wichtig, die jungen Menschen mal zu Wort kommen zu lassen, was sie denn auch als hilfreich empfinden, weil das ja sehr, sehr spannend ist, was individuell dann als ja unterstützend wahrgenommen wird und wo sie sich auch Unterstützung weiter hätten gewünscht, sowohl vom Betrieb als auch von den jeweiligen Schulen.
Ja, vielleicht zu der grundsätzlichen Frage, wie sich die Auszubildenden gefühlt haben, haben wir mehrere Fragestellungen ihnen gegenüber entgegengebracht und vielleicht dazu so zwei zentrale Erkenntnisse. Eine Frage war, ich mache mir Sorgen, dass ich die Ausbildung nicht abschließen kann. Und da haben überdurchschnittlich oder leicht überdurchschnittlich zumindest die Auszubildenden geantwortet, dass sich schon Sorgen machen, ob sie überhaupt ihre Ausbildung abschließen können. Und noch viel mehr waren sie eigentlich in Sorge um ihre berufliche Zukunft. Und da ist es auch ein zentraler Befund, dass die weiblichen Auszubildenden sich deutlich mehr Sorgen machen als die männlichen Auszubildenden. Und zwar ist es tatsächlich mehr als der Durchschnitt. Also das ist wirklich ein sorgenvoller Blick auf die eigene Ausbildung, die ich gerade unter diesen besonderen Bedingungen absolvieren muss. Aber eben auch, und das war für uns schon interessant, auch was kommt danach. Also Sie erleben ja auch unmittelbar im Betrieb, was gibt es für Einschränkungen? Ungefähr die Hälfte der Auszubildenden hat berichtet, dass in ihrem Ausbildungsbetrieb Einschränkungen waren, ob das jetzt eine Kurzarbeit war oder teilweise auch vollkommene Betriebsschließungen in entsprechenden Branchen. Also da waren durchaus oder sind tatsächlich Sorgen da, wie geht es eigentlich auch nach der Pandemie mit mir beruflich weiter?
Also ich glaube gerade das, was Sie ansprechen, das haben wir natürlich, sehen wir bei den Kammern auch und das sehen die Betriebe auch ganz deutlich im Moment. Natürlich sprechen wir jetzt hier mit Leuten, die in der Ausbildung sich schon befinden, aber ich würde zwei Sachen gerne da anfügen und zwar das erste ist, man sieht diese Bestätigung, dass hier Zukunftsängste wirklich latent da sind und da wirklich existieren, zeigt schon mal, dass wir keine Generation haben, der alles wurscht ist sozusagen, sondern wir haben wirklich Leute, die das umtreibt, die da Zukunftsängste haben. Und das zeigt sich tatsächlich dann auch zum Beispiel, was wir jetzt wieder gesehen haben, in dem Bewerbungsverhalten auch der Jugendlichen. Wir haben ganz viele, die, wo wir im Moment nicht wissen, wo sie wirklich sind. Und das sind nicht nur die Kammern, die es nicht wissen, sondern die Agenturen wissen es auch nicht wirklich. Die sind zum Teil eben vielleicht noch mal länger in der Schule geblieben, mussten vielleicht doch noch mal ein Jahr wiederholen, machen vielleicht auch mal ein Jahr lang überhaupt gar nichts. Weil ein Zulauf bei uns in den Unternehmen, sage ich jetzt mal bewusst, in der Wirtschaft gab es nicht. Also wir haben ja ein Minus. Wir haben ja dieses Jahr das zweite Jahr hintereinander ein Minus, dieses Jahr mit 2,5%. Das Jahr davor mit, glaube ich, 12,5%, jeweils also dann im Vergleich zu vor Corona 500 Auszubildende weniger ins Ausbildungsjahr gestartet. Das ist für eine kleine Region wie unsere ja schon dann massiv, sind 1000 Fachkräfte in zwei Jahren nur über die Industrie- und Handelskammern. Und auf der anderen Seite sieht man schon, dass auch wirklich hier dieser Bedarf der Betriebe eben massiv da ist und man kommt an die Jugendlichen eben ganz schwer ran, weil eine hohe Verunsicherung da ist. Und es ist ein bisschen so eine paradoxe Situation, weil die Betriebe sagen, ich habe doch Stellen und ihr könnt wirklich hier eigentlich bei uns was machen. Und auf der anderen Seite sind ganz viele Jugendliche, die auch vielleicht durch die Eltern beraten werden, die auch Angst haben, kann man ja auch in einer gewissen Weise verstehen, oder verunsichert sind, die dann sagen, oh, das ist alles jetzt gerade so unsicher, willst du jetzt wirklich eine Ausbildung machen? Also eine ganz schwierige Situation, die wir, sag ich jetzt mal, nur aus einer anderen Perspektive ganz genauso bestätigen können eigentlich. Und deshalb ist es schon sehr, sehr wichtig, mal hinzuhören, was belastet denn die jungen Leute wirklich und wie haben sie es denn empfunden? Weil was ist passiert, ist klar. Also durch Corona, die Schulen waren zu, wir hatten diesen Distanzunterricht. Die Schulen waren, muss man auch ehrlich sagen, natürlich darauf so nicht eingestellt, auf diesen krassen Lockdown. Gab sicherlich Schulen, die auch schon so Modelle mal gefahren haben, virtuellen Unterricht durchzuführen, aber in diesem Ausmaß von 0 auf 100 sicherlich nicht. Und auf der anderen Seite in der Wirtschaft ja auch, also Phasen, wo die Jugendlichen eigentlich nicht mehr im Betrieb arbeiten konnten oder dann vielleicht sogar überdurchschnittlich stark eingesetzt wurden, haben wir ja auch Branchen, das ist ja sehr, sehr heterogen. Also die Belastung ist enorm gewesen und jetzt ist es eben sehr, sehr interessant, auch mal zu sehen, was sagen die jungen Leute denn da wirklich, wie hat sich's ausgewirkt und was hätten sie sich denn vielleicht auch vor allem, das weiß ich noch aus dem Design, glaube ich, auch gewünscht, eben vom Betrieb, aber auch von der schulischen Seite.
Gut, also das, was so als größte Stressoren oder Stressen belastete Momente wahrgenommen wurden, war einmal das emotionale Befinden. Also was wir hatten, war eine signifikante Verschlechterung des Wohlbefindens. Also wir hatten massiven Anstieg von Niedergeschlagenheit, von bedrückter Stimmung, von auch da Symptomen wie Schlaflosigkeit etc., die gestiegen sind im Gegensatz zur Vor-Corona-Zeit.
Wo es vermutlich aber auch schon sichtbar war. Also grundsätzlich gab es da sicherlich auch schon Belastungen, aber halt wahrscheinlich jetzt dann deutlich höher, ne?
Ganz genau. Also wir hatten diese Belastungen auch vorher, aber eben der Anstieg hat dann signifikant tatsächlich zugenommen, also überdurchschnittlich oder überzufällig häufig. Gleichzeitig hatten wir auch das körperliche Befinden, was ich ja vorhin schon mal angesprochen habe, was massiv eingeschränkt wahrgenommen wurde, beziehungsweise massiv vermehrt körperliche Symptome berichtet wurde, also Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, alles Schmerzsymptome, die im ganz engen Zusammenhang mit psychischen Belastungen stehen. Das kennt ja vielleicht auch jeder Einzelne, dass man mal in stressigen Phasen mit vermehrten Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen reagiert. Aber auch da hatten wir einen signifikanten Anstieg. Und dann auch die innere Anspannung, die berichtet wurde von den jungen Menschen, war auch deutlich zunehmend. Also das kann auch natürlich mit den Sorgen, oder die Sorgen sind sicherlich ein Feld, wo sich das auch zeigt in Bezug auf die Zukunftsängste. Aber gerade so diese ständige Nervosität und innere Unruhe hatte eben auch einen ganz, ganz starken Anstieg und war jeweils deutlich stärker als vor der Pandemie. Und auch da war es so, dass die weiblichen Auszubildenden stärker betroffen waren als die männlichen Auszubildenden. Mhm. Ja.
Wir haben die Auszubildenden auch befragt, welche Unterstützung haben sie denn überhaupt erhalten von den beiden Lernorten, Berufsschule und Betrieb, und haben sie aber auch gefragt, was hätten sie sich denn eigentlich gewünscht von den beiden Lernorten, weil wir wollen ja auch in die Zukunft blicken, sprich, was können denn die beiden Lernorte vielleicht noch in der Zukunft auch noch optimieren oder vielleicht noch mehr anbieten für ihre Auszubildenden. Und wenn wir mal auf den Lernort Berufsschule schauen, dann war hier vor allem die Frage, Sie haben es ja schon angedeutet, mit der Unterrichtsmethodik, Unterrichtsgestaltung, das war natürlich eine vollkommen neue Herausforderung, wie wir das aus dem allgemeinbildenden Schulsystem auch kennen. Also nochmal zu überlegen, wie kann jetzt eigentlich so ein Online-Unterricht überhaupt stattfinden? Da ist ja im Kontext der Berufsausbildung schon nochmal auch Besonderheiten zu berücksichtigen, so etwas wie der tageweise Unterricht oder auch Blockunterricht. Und wir hatten ja auch Auszubildende dabei, die teilweise an bundesweiten Sprengelschulen waren, wo, sage ich mal, diese Frage nochmal, diese Problemlage vielleicht sich nochmal potenziert hat. Also ganz klar eine Anfrage, ein Wunsch, sich auf der digitalen Gestaltung von Distanzunterricht noch besser vorzubereiten, hier weitere Kompetenzen zu erwerben und vor allem auch die Unterrichtsorganisation. Inwieweit es immer den Berufsschulen anzulasten ist oder den Lehrkräften, ist eine andere Frage, weil da ging es auch häufig so um Fragen. Jetzt gab sich wieder eine neue Regelung. Ist jetzt Präsenzunterricht, ist Distanzunterricht, ist vielleicht so eine hybride Variante. Also da haben ja die Vorschriften auch im Rahmen dieser Lockdown-Phasen ja sehr schnell gewechselt. Aber grundsätzlich war auch nochmal die Unterrichtsorganisation ein Thema. Wenn wir auf die betriebliche Seite schauen, dann haben ungefähr die Hälfte der antwortenden Auszubildenden gesagt, sie haben eigentlich keine weiteren Wünsche an den Betrieb. Und die verbliebenen Wünsche gingen vor allem in Richtung zusätzliche Lernangebote. Und die haben sich ein wenig aufgeteilt. Einmal in die Fragen, wie kann ich denn berufsschulische Inhalte noch einmal vertiefen, nachholen, aber auch für mich selbst aufbereiten, teilweise auch mit Unterstützung durch den Ausbildungsbetrieb. Und hier ist sicherlich ein Unterschied zum allgemeinbildenden Schulsystem. Da waren dann die Schülerinnen und Schüler im allgemeinbildenden Schulsystem auf sich allein gestellt, vielleicht noch, wenn es gut ging, konnten die Eltern sie unterstützen. Aber hier ist schon auch ein Vorteil des dualen Systems, dass es eigentlich ja mit dem Betrieb als zweiten Lernort oder als vornehmlichen Lernort der Praxis ja dann auch kompetente Ansprechpartnerinnen gibt, die ich nochmal kontaktieren kann, um theoretisches Wissen aufzubauen. Und da war noch ein Wunsch, das vielleicht nochmal stärker in den Blick zu nehmen. Aber es waren auch Wünsche da, so nochmal die personale Unterstützung stärker in den Blick zu rücken, so etwas wie Austauschmöglichkeiten mit anderen Azubis zu schaffen oder auch Ansprechpartnerinnen nochmal zu klären, wobei das in kleinerem Umfang war, und die anderen Wünsche in den Betrieben gingen Richtung Rahmenbedingungen, so etwas wie Ermöglichen von Homeoffice oder vielleicht finanzielle Unterstützung in dieser besonderen Situation. Aber das waren eher weniger Nennungen.
Ja, aber es ist ganz spannend, dass Sie das sagen. Es ist auch ein Punkt, den wir als Organisation, IHK-Organisation, auch parallel aufgegriffen haben, um zu überlegen, hybrides Arbeiten, kann man das auch zum Teil übertragen auf Ausbildung und mobile Ausbildung sozusagen auch ermöglichen, gerade in die Zukunft gerichtet, weil wenn wir überlegen, die Arbeitswelt wird in der Zukunft sicherlich vieles beibehalten von dem, was wir jetzt gerade erlebt haben, wird stärker hybrid werden, viel Digitalarbeit, Homeoffice wird schon ein Thema sein. Und dann ist schon die Frage, warum, wenn wir da in der Zukunft später arbeiten, müssen wir auch die Jugendlichen in der Ausbildung mit drauf vorbereiten. Aber Fakt ist auch, es bedarf gewisser Grundvoraussetzungen und Rahmenbedingungen, weil das ist auch in einer gewissen Weise eine neue Ausgangslage für viele Betriebe, für die das so ja nie ein Thema war. Also Ausbildung im digitalen Kontext in irgendeiner Weise bereitzustellen, ist für viele kleinere, mittlere natürlich auch eine schwierige Sache gewesen. Ich weiß von Großbetrieben, die unheimlich gut aufgestellt waren, von der Infrastruktur bis hin dann zum auch jetzt dem Mindset und Verständnis und der Zuständigkeit der Ausbilder, wo so ein Ablauf nahezu 1:1 identisch ist zu einem Art Präsenzablauf, nur eben im virtuellen Kontext. Also man kriegt die Infrastruktur gestellt, man loggt sich da früh ein, man spricht kurz mit seinem Ausbilder, man kriegt Aufträge, man ist über einen Chat mit dem Ausbilder in Verbindung. Mittag muss man sich wieder noch mit dem kurz austauschen, den Zwischenstand vielleicht kurz abklären und dann wieder nach der Mittagspause einchecken. Und am Ende des Tages gibt es nochmal so eine Art Review am Ende. Also sowas kann auch funktionieren, aber was ich sagen will, ist, wir machen uns da auch schon auf den Weg, um bestimmte Eckpfeiler festzustecken, dass auch Ausbilden in dem digitalen Kontext grundsätzlich kein Teufelszeug mehr sein darf, sondern eben auch mit angegangen werden muss, was ja hier auch bestätigt wird durch die Wünsche von ganz vielen Jugendlichen, die sich da schon vielleicht auch noch ein bisschen mehr gewünscht hätten. Ne?
Wenn ich da noch anfügen darf, wäre vielleicht unser Plädoyer eher für eine hybride Variante. Angesichts dieser spezifischen Altersgruppe, dieses heranwachsenden Alters, dieses Transitionsalters. Sie sind ja eigentlich herausgewachsen aus ihrer Herkunftsfamilie, wo sozusagen der sichere Hort war für kleinere Kinder, für Jugendliche. Und ihnen fehlt aber noch die neue Familie, sage ich mal, den Partner, die Partnerin, mit denen ich jetzt verbunden finde, die eigenen Kinder. Das heißt, ich bin eigentlich ganz stark angewiesen auf Sozialkontakte mit Gleichaltrigen, aber natürlich auch mit Arbeitskolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich austausche, an denen ich aber auch so eigene Entwürfe entwickeln kann und validieren kann. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir auch hier an der Universität im Kontakt mit Studierenden erleben, dass hier dieser soziale Kontakt eben über digitale Medien nur begrenzt herstellbar ist. Und von daher wäre, glaube ich, unsere Plädoyer auf jeden Fall für eine hybride Variante, wo tatsächlich auch Präsenzphasen für den sozialen Austausch vorhanden sind.
Haben Sie wieder uns als vollen Unterstützer natürlich, weil wir das ganz genauso sehen und ist auch in dieser, sagen wir mal, gibt es so Leitplanken, die wir da jetzt definiert haben, auch so, dass der überwiegende Teil auch eigentlich in Präsenz stattfinden soll, genau aus den Gründen, aber natürlich andere, sag ich jetzt mal, Formen der Arbeit im digitalen Kontext auch mit eine Möglichkeit darstellen.
Und was ganz, ganz positiv hervorgehoben wurde von vielen Jugendlichen, war eben der persönliche Kontakt, auch wenn er nur digital war, aber mit dem Ausbilder oder der Ausbilderin, das schien ein ganz, ganz wichtiger Faktor zu sein, dass sie das Gefühl hatten, dass da jemand individuell auf sie schaut. Das setzt aber natürlich auch voraus, dass die beteiligten pädagogischen Fachkräfte da eine gewisse Sensibilisierung für haben. Und das ist natürlich durchaus schwieriger in die breite Masse hereinzubringen, sodass da wirklich alle beteiligten Akteure irgendwo eine Sensibilität und auch ein Wissen für aufweisen können, weil wir können natürlich nicht erwarten, dass jeder noch zusätzlich irgendwie ein Psychologiestudium oder eine Grundausbildung in psychologischen Fragen absolviert, aber eben diese Sensibilität dafür, um das wahrzunehmen bei den jungen Menschen, ist meines Erachtens, gerade wenn wir uns die Zahlen angucken, jetzt gar nicht nur im Kontext von der Ausbildung, sondern grundsätzlich, was psychische Belastungen und Erkrankungen für eine Prävalenz in der Bevölkerung haben, dann ist das eigentlich unumgänglich.
Also Sie haben das jetzt ganz schön ja angesprochen. Haben Sie überlegt, wollen wir mal drüber sprechen, was sind so die unterschiedlichen Auswirkungen im Betrieb, aber auch in der Schule, haben Sie ganz schön dargestellt, dass gerade ja schon in der Wirtschaft eigentlich sehr, sehr viel Gutes gelaufen ist. Man hat sich da sehr flexibel und gut schon auf viele Bedingungen eingestellt, was hier auch nachweislich bestätigt wird. In der Schule ist es natürlich eine Sondersituation. Ich würde mal sagen, dass es vermutlich ganz viele Studenten ähnlich beurteilen würden, wie es hier die Schülerinnen und Schüler beurteilt haben. Spannend ist noch, und das wollte ich vorhin sagen, ist mir jetzt dann vorhin entfallen, diese Angst auch, jetzt mal diese Zukunftsängste, auch mit Blick natürlich auf die Prüfung, die ansteht. Viele hatten ja, glaube ich, auch gemeldet, dass sie Angst haben, ihre Prüfung überhaupt schaffen zu können. Dem kann man jetzt sagen, ist nicht so eingetreten, Gott sei Dank. Und aber mit dem Zusatz, dass es hier in der Ausbildung keine Leitvarianten in den Prüfungen gab. Das muss man auch sagen. Also wir haben hier keinen Corona-Jahrgang, der etwas schwächer ist und damit eben die Fähigkeiten nicht so da sind. Vor allem jetzt hier, was die theoretischen Kenntnisse angeht. Man muss natürlich vielleicht schon noch unterscheiden. Es wird sich in der Zukunft auch zeigen hinsichtlich der Handlungskompetenz. Wir haben es jetzt in den Prüfungsergebnissen so nicht gesehen. Aber ob vielleicht doch in der Praxis das eine oder andere eben vielleicht ausgefallen ist, was man so nicht direkt digital substituieren kann, das wird man in der Zukunft sehen. Aber es ist ja schon mal erfreulich, es gibt auf jeden Fall keine Corona-Delle in den Ausbildungsprüfungsergebnissen. Wir haben also wirklich keinerlei überdurchschnittliche Auffälligkeiten, weil ich meine, es gab ja die Diskussion beim Abitur, man macht es etwas leichter oder man macht bei manchen Prüfungsarten die eine etwas schwächere Variante. Hier kann ich das auf jeden Fall sagen, weil ich da sehr, sehr eng dran bin, sondern in Aufgabenerstellungseinrichtungen, die ja im Ausbildungsbereich die Prüfungen bundeseinheitlich konzipieren, gab es hier keine Leitvariante. Das muss man vielleicht mal jetzt mit dazu sagen. Aber ist natürlich klar, dass die Jugendlichen da einfach verunsichert sind und diese Ängste hatten. Ist aber so zum Glück nicht eingetreten. Ich finde, ein Punkt, der für mich markant war, der hängen geblieben ist, und das ist was, wo ich glaube, wir müssen noch viel stärker eben damit vielleicht auch hausier gehen, ist diese, ist an bestimmten Bereichen dieser Studie sind auch die Stärken des dualen Systems sehr gut zu deutlich geworden, auf die Sie vielleicht nochmal eingehen können. Es sind bestimmte Fragen, die darauf schon irgendwie Anzeichen geben, dass gerade das duale Ausbildungssystem eine gewisse Orientierung den Jugendlichen bietet, die ihnen gerade zu einer schwierigen Zeit sehr, sehr wichtig ist. Ich könnte da noch was zu sagen.
Ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, dass diese jungen Menschen eine sehr konkrete Berufsperspektive nach ihrer Ausbildung haben, beispielsweise im Gegensatz zu vielen Studiengängen, die ja eher offen enden und ohne die direkte Anbindung zur Praxis, also so einen gewissen Klebeeffekt aufweisen. Das ist natürlich sehr, sehr stabilisierend in der Phase anzusehen und gerade auch, du hattest es angesprochen, die Betriebe als sicheren Ort oder wahrzunehmen, also als ganz, ganz klarer Ort, an den man kommen kann, wo man ein Aufgabenfeld hat, wo man eine Struktur erlebt. Das ist natürlich etwas, was auch der zukünftigen beruflichen Orientierung sehr, sehr zuträglich ist, weil man eben auch schon diese direkte Anbindung zur Praxis hat. Also da fällt durchaus auch Unsicherheit weg. Und gleichzeitig kommen die jungen Menschen mit einer unglaublichen Praxisexpertise auf den Markt.
Ja, vielleicht ergänzen noch, die berufliche Handlungskompetenz speist ja nicht nur über Lernprozesse in der Theorie und Praxis, sondern vor allem auch über berufliche Erfahrung, wie es Berufsbildungsgesetz ja so schön beschreibt. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt für die Persönlichkeitsentwicklung, weil ich mich ja schon in Realsituationen mit unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen auseinandersetzen muss, mit Vorgesetzten, mit Kunden, mit unterschiedlichen Ansprüchen an mich und meine Arbeit. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich in der Berufsausbildung auch erlerne, reale Problemsituationen im Team oder auch mal ein Stück weit allein zu bewältigen. Und das hat nicht nur Vorteile für meinen eigenen beruflichen Fortgang, sondern eben auch für mich als Persönlichkeit kann das ein stärkendes Moment abbilden.
Mhm. Also ich kann mir auch noch vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel wir über bestimmte, ja, keine Ahnung, Studenten, die wirklich auch den Hörsaal so noch nie und die Uni wirklich nie von innen gesehen haben, weil einfach, man jetzt schon, aber jetzt sind wir trotzdem auch wieder in einem Lockdown und ähnlich ist es ja in bestimmten Schulformen dann auch und in der Berufsschule konnte man ja auch nicht in die Berufsschule gehen, aber auf der anderen Seite waren die meisten Betriebe ja doch so aufgestellt, dass die Arbeit vor Ort stattgefunden hat und wenn dann zumindest das irgendwie aufgeteilt wurde vor Ort und dann mal digital, aber Fakt ist schon, wenn man vermutlich jetzt einen Studenten gefragt hat, der über Monate hinweg vielleicht seinen Jogginganzug gar nicht mehr ausgezogen hat, also vielleicht höchstens zum Schlafen, hoffentlich, und auf der anderen Seite dann den Jugendlichen fragt, Mensch, ja, was machst du gerade so einen ganzen Tag? Und der kann sagen, ja, wieso, was fragst du mich überhaupt? Also zum einen, entweder habe ich jetzt hier Schule und dann oder morgen bin ich wieder im Betrieb. Dann hat man vermutlich auch eine ganz andere Selbstbewusstsein, Akzeptanz und irgendwie auch Selbstwertgefühl durch dieses Prinzip der dualen Ausbildung. Also deshalb, das ist schon eine ganz große Stärke, auch durch das System vermutlich, diese soziale Akzeptanz, die hier in diesem Extremfall nochmal aus meiner Sicht einfach ausgeprägt sich gezeigt hat.
Und auch so eine Struktur im Alltag zu haben, ist ein ganz klarer protektiver Faktor bei der Entwicklung von psychischen Belastungen. Also da haben wir schon auch in dem System protektive Faktoren. Also wir haben das jetzt nicht angeguckt, um das duale System auseinanderzunehmen und zu zeigen, wie schlecht es ist, sondern im Gegenteil zu gucken, welche Spezifika bringt dieses System einfach mit sich, die oftmals aufgrund dieser unglaublichen Heterogenität der Ausbildungsberufe und den jeweiligen Anforderungen, die damit einhergehen, wahrzunehmen und mal spezifisch unter die Lupe zu nehmen, weil das eben oftmals hinten rüberfällt. Und klar ist das kurzfristig unsere wissenschaftliche Neugier, die uns da treibt, aber natürlich auch langfristig so die Frage, was kann man präventiv machen? Ich meine, Sie haben es ja jetzt auch angesprochen, dass wir wirklich viele Lehrstellen unbesetzt haben, dass man sich fragt, wo bleiben die jungen Menschen, um dann auch zu gucken, wie kann man sie ganz klar in das System holen, wie kann man ihnen Unterstützung und Struktur vermitteln und ja, sie da auch schützen.
Ja. Also vielleicht da noch ergänzend, glaube ich, wäre zukünftig auch eine Doppelstrategie hilfreich, wenn wir das duale System anschauen. Auf der einen Seite haben wir jetzt viele Vorteile des dualen Systems kennengelernt und das können wir auch über unsere Studie stützen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich in unseren Befragungsergebnissen auch eine ganze Bandbreite, Heterogenität von berufsschulischen Settings, aber auch betrieblichen Settings kennengelernt. Und von daher wäre für mich die Doppelstrategie auch nach innen, also von den Kammern auf die Betriebe einzuwirken, entsprechende Konzeptionen, Überlegungen, die wir jetzt gerade auch mal angesprochen haben, nochmal vertiefend in ihre Ausbildungskonzeption zu übernehmen.
Also da wäre jetzt genau, also mein, das ist jetzt natürlich die Frage und jetzt ebenso hier auch aus Ihrer Forschungsperspektive. Ich habe mir da auch drüber Gedanken gemacht, was könnte das sein, was könnte man am Ende des Tages ableiten, weil wenn man sich jetzt mal wirklich so in der Praxis vorstellt, dann haben Sie ja auch gerade eigentlich bestätigt, als wir ganz am Anfang drüber geredet haben, was ist psychische Belastung und wie wirkt sich das aus? Das heißt praktisch, wenn jetzt im besten aller Fälle, vielleicht jetzt nächstes Jahr im Frühjahr, wir mit Corona vielleicht die schlimmste Zeit vorbei haben, dann ist es noch längst nicht so, dass man sagt irgendwie, okay, damit ist das jetzt hier bei den Jugendlichen auch erledigt, sondern sowas halt ja nach. Das heißt, das wird man eine ganze Phase, eine ganze Zeit lang, wird man mit diesen Auswirkungen noch umgehen müssen. Und wenn ich jetzt eben drüber nachdenke, dass das so ist, dann muss man sicherlich auch überlegen, wie kann man vielleicht Ausbildungspersonal sensibilisieren, vielleicht schulen, dass genau sowas auftritt. Also natürlich ist nicht alles jetzt in der Zukunft durch Corona zu entschulden, sicherlich nicht, aber vielleicht das ein oder andere ja schon. Also das muss man sagen, es ist halt einfach eine enorme Ausnahmesituation gewesen und vielleicht könnte man in der Zukunft gerade ja gestützt durch so eine Studie, die das ja belegt, eben diverse Sachen aufstellen, um einzuwirken, auf Ausbildungspersonal zu sensibilisieren. Und ich hatte es eben gerade gesagt, also wir sind jetzt hier am Zentrum für digitale Innovation. Wir sprechen immer über die Future Skills und über die Digitalfähigkeiten. Ich glaube, das ist hier eben auch ein Thema, dass man einfach dann in diesem ganzen Digital-Kontext nicht vergessen darf, dass wir genau in diesem weichen Bereich sehr genau hingucken müssen und vielleicht auch zukünftig was machen müssen. Das ist so mein schneller erster Gedanke gewesen. Aber ich denke, Sie haben sich auch noch ein paar Gedanken gemacht, was kann man eben noch ableiten aus der Studie?
Ja, neben der Personalentwicklung, die Sie ja jetzt angesprochen haben, also wo es um Weiterbildung der Lehrkräfte und Ausbilder geht, sind natürlich auch nochmal diese Organisationsentwicklungsaspekte von Relevanz. Also beispielsweise, ich habe es vorhin gesagt, das kann nicht jeder noch im Psychologiestudium zusätzlich absolvieren, aber was natürlich passieren sollte, ist, dass es eine interne Struktur gibt und Netzwerke, die bestehen, wo man auf Fachwissen zurückgreifen kann. Ganz konkret, dass ich beispielsweise mich als Lehrkraft auch informieren kann und sagen kann, okay, ich habe gerade einen Schüler oder eine Schülerin, da habe ich ein ungutes Gefühl, wer könnte mir da mal ein paar Tipps geben, wie gehe ich damit um? Und das Netzwerk darf nicht erst in dem Moment angeleitet werden oder entstehen, wenn ich die auffälligen SchülerInnen habe, sondern das muss eben schon im Voraus bestehen, damit ich sehr, sehr niederschwellig als pädagogische Fachkraft darauf zurückgreifen kann, aber auch als Schüler oder Schülerin darauf zurückgreifen kann. Also zum Beispiel bietet ja auch die Agentur für Arbeit den berufspsychologischen Dienst an, die eben Beratung und Diagnostik machen. Das sind so Dinge, die noch viel, viel stärker etabliert und verknüpft werden sollten, sodass ich da von beiden Seiten, also sowohl von auszubildenden Seite eben als auch auf Lehrkraftseite sehr, sehr schnell drauf zurückgegriffen werden kann, um Unterstützung zu holen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie wirkt sich das oder welche Folgen hat das für ein Ausbildungskonzept an sich? Also, dass man da sehr, sehr klar und sensibilisiert auch drauf ist, was sind so diese typischen Aufgaben, die so den Alltag grundsätzlich oder so diese Routineaufgaben, welche sind das und was sind vielleicht dann in dem Moment auch fordernde Aufgaben, also die von dem Auszubildenden oder der Auszubildenden eine erhöhte Konzentration und Leistungsfähigkeit erfordern. Und ich glaube, allein wenn man das schon auch mit den Auszubildenden deutlich macht, dass man sagt, okay, jetzt haben wir eine Aufgabe, die fordert dich gerade mehr, dass dann ein höheres Verständnis und auch eine höhere Annahme von solchen fordernden Aufgaben geschehen kann. Weil wenn ich weiß, okay, ich arbeite jetzt an einer Aufgabe, die ist etwas fordernder, dann kann ich dafür mehr aufbringen, weiß aber auch, wenn sie mir schwerfällt, dass es nicht an meinem persönlichen Versagen liegt, sondern dass es daran liegt, dass die Aufgabe per se gerade einfach schwieriger ist und mich mehr fordert. Und dann gleichzeitig auch die Auszubildenden dafür zu sensibilisieren, was ist Stressempfinden, wie nehme ich das wahr, was kann ich dagegen tun, weil das kennen wir vielleicht auch wieder alle aus unserem Alltag, dass man das erst wahrnimmt, wenn man schon massiv angespannt ist, wenn man in einer sehr, sehr gestressten Situation vielleicht auch mal überreagiert, dann merkt man, hoppla, okay, vielleicht bin ich gerade einfach angespannter oder gestresster als sonst. Also eben nicht dieses Prinzip erstmal warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern schon frühzeitig so eigene Signale wahrzunehmen?
Ich glaube, ergänzend oder vielleicht übergreifend gilt es einfach, dieses Phänomen von möglichen, ohne es dramatisieren zu wollen, von möglichen psychischen Belastungsmomenten bei dieser Altersgruppe einfach in den Blick zu nehmen. Das wäre Gegenstand für mich in der Ausbildung für einen Ausbilder oder auch in den Meisterkursen oder auch in den Studiengängen für die Lehrkräfte an beruflichen Schulen, dass das einfach ein Thema ist in dieser Altersgruppe, dass es nichts Besonderes ist, dass es nichts Schwieriges ist oder im Sinne von, der ist nicht leistungsfähig, sondern dass es einfach in dieser Altersgruppe ein Stück weit auch zu dem bandbreitenmöglichen menschlichen Daseins gehört, dass es eben Phasen gibt, wo ich mich belasteter fühle, ohne dass es jetzt gleich Krankheitswert haben muss, aber wo es einfach fast erwartbar ist. Und ich glaube, wenn man mit diesem offenen Blick an die Auszubildenden herangeht, an beiden Lernarten, dann hilft man den jungen Menschen weiter, aber auch sich selbst im Sinne von, ich möchte ja junge Menschen an ein bestimmtes Ziel begleiten und dass auch das Junge mit den Menschen unterstützen, dass er dieses Ziel auch erreicht.
Also was mir gleich auch noch in den Blick oder in den Sinn gekommen ist, ist natürlich noch zusätzlich auch die Eltern in den Blick zu nehmen. Also wir sprechen jetzt gerade immer über die Schule, wir sprechen über die Schülerinnen und Schüler selbst, also die Azubis, und dann sprechen wir über den Betrieb, aber die Eltern sind ja immer ganz nah dran und da spüre ich selbst, ich meine, vielleicht bei mir ist es noch in einer etwas niedrigeren Alterskohorte, wo wir jetzt gerade erst mit der Schule beginnen, aber kann ich mir sehr gut vorstellen, also ich weiß es ja selbst, man macht sich immer dann Gedanken und macht sich dann Sorgen und gerade wenn ich eben dann vielleicht ein Kind habe, das jetzt gerade den ersten Schritt in die Richtung berufliche Karriere gemacht hat und dann sehe ich plötzlich, Mensch, dem geht's nicht gut, da stimmt irgendwie was nicht, also es hat sich irgendwie verändert, dass man da vielleicht auch gerade bei den Eltern ein Bewusstsein schafft und vielleicht aber auch auf der nächsten Seite des Blattes dann vielleicht gleich sagt, was könnte man denn so machen, was kannst du denn vielleicht auf das Kind so ein bisschen eingehen. Ich selbst finde immer, aber das ist natürlich schwierig, weil man sowas immer nicht erzwingen kann, aber gerade so Vereinsstrukturen, wo man vielleicht auch wiederum mit anderen persönlich zusammenkommt, wo man vielleicht zusammen Sport macht, solche Sachen, die zwar jetzt so banal und klingen, können da einen ganz wertvollen Beitrag aus meiner Sicht leisten. Also vielleicht reicht es auch schon an der einen oder anderen Stelle, wenn jetzt wieder mit besseren Corona-Bedingungen wieder persönliche Kontakte gewissensfrei irgendwie möglich sind, aber dass man das auch wirklich tatsächlich dann pflegt vielleicht und dass man nicht unbedingt dann sich wieder in seinem Kämmerchen einsperrt, was ja dann doch vielleicht auch einfach ist, sich einfach mal einzusperren und hat dann seine Ruhe. Also ich glaube, man muss sich eben schon, und ich glaube, das wäre auch so zumindest mein Fazit, bevor ich gerne nochmal ihr letztes Fazit nochmal so gern einhole, dass man tatsächlich genau für dieses Thema auch eine gewisse Awareness erzeugen muss in allen Bereichen, also Schule, Betrieb, bei den Jugendlichen vielleicht auch selbst, dass sie selbst auch so, wie es gerade ja schon angeklungen ist, sagen oder verstehen, ich bin jetzt nicht blöd, sondern das ist halt vielleicht jetzt gerade was mich besonders belastet hat, wenngleich das natürlich eine Entschuldigung sein darf dann für alles, bis hin dann zu den Eltern. Ne? Also das und dann natürlich bestimmte, sag ich jetzt mal, Produkte ableiten, um dem Ganzen in einer gewissen Weise das Ganze zu begleiten. Also von daher wäre nochmal so meine Frage, also am Ende, ich hatte ihn ja schon angedeutet, wir schauen mal so eine gute halbe Stunde, jetzt sind wir natürlich schon bei einer guten Schulstunde, logisch bei dem Thema war klar, dass wir das nicht so schnell abfrühstücken können, weil es auch so wichtig und so interessant ist, auch für mich gerade. Aber wenn Sie vielleicht einfach nochmal am Ende sagen, was so Ihr Fazit aus dem ganzen Thema ist, dann runden wir das, glaube ich, jetzt ganz schön ab.
Ja, also grundsätzlich kann ja, also auf jeden Fall, dass die psychischen Belastungen ein Themenfeld für die berufliche Bildung sind und ich glaube, das ist ein sehr, sehr zentrales Feld, dem man begegnen muss, dem man begegnen sollte und sich auch als beteiligte Fachkraft verantwortlich für die jungen Menschen in diesen Bereichen fühlen muss, wenngleich manchmal auch psychische Belastungen nicht aus dem Arbeitskontext direkt resultieren, bringen die jungen Menschen eben genau diese Belastung mit in den Arbeitskontext und das hat dann eben auch die Einwirkungen oder Einflüsse darauf, sodass wir uns dem gar nicht entziehen können und eben da auch aufpassen müssen, dass sich das nicht langfristig zu wirklich auch psychischen Störungen entwickelt bei den jungen Menschen, um sie eben langfristig am Arbeitsmarkt halten zu können und biografische Brüche verhindern wollen.
Ja, vielleicht noch ein Blick so in die Wissenschaft und Forschungslandschaft. So ungefähr ein Drittel einer Alterskohorte mündet ja in das duale System ein. Und wenn man das vergleicht zu der etwa gleich großen Studierendengruppe, findet man da faktisch, Frau Holtmann hat es ganz am Anfang gesagt, faktisch keine Forschung dazu und keinen Fokus darauf. Und das würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass man einfach solche Studien, wie wir das jetzt durchgeführt haben, auch nochmal als Auftakt nimmt, das Thema nochmal von wissenschaftlicher Seite nochmal stärker zu beleuchten, um daraus dann auch Erkenntnisse für die Praxis an den beiden Lernarten, die sicherlich in ihrer Kombination ihre Stärke haben, aber eben auch aufgrund dieser psychischen Belastungsmöglichkeiten der jungen Menschen vor besonderen Herausforderungen stellen, dass man hier auch Konzepte entwickelt oder weiterentwickelt. Das wäre mein Wunsch oder mein Fazit aus dieser Studie nochmal.
Und Sie machen es ja auch konkret. Also Sie wollen ja da auch ausgehend von den jetzt doch sehr, sehr spannenden und uniken Ergebnissen, wie man ja sagen kann. Ich meine, es ist tatsächlich so, dass in dieser Besonderheit, in dieser Zusammenstellung mit vor Corona und jetzt mit dem Corona-Effekt auf diese spezielle Zielgruppe es noch recht wenig Forschung gibt und Sie ja da auch überlegen jetzt oder beziehungsweise dran sind, zu arbeiten, zu publizieren. Das ist dann auch was man vermutlich und hoffentlich in guten Journals oder dann in Publikationen auf jeden Fall auch lesen können wird, oder verrate ich da zu viel?
Nee. Nee, also auf jeden Fall in der Planung und auch schon in Arbeit.
Gut. Auf jeden Fall.
Super, dann freue ich mich, sage ich nochmal vielen Dank und ich hoffe, es macht Spaß, da jetzt mal reinzuhören und beziehungsweise ist auch sehr, sehr hilfreich, um sich da ein bisschen Informationen, Input zu holen zu einem Thema, das aus meiner Sicht wirklich extrem wichtig ist und das leider vielleicht ein bisschen unterm Radar läuft und deshalb muss man einfach da Transparenz schaffen. Danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke Ihnen.
So. Ja, danke, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, euch hat es auch wieder sehr viel Wissen zusätzlich gebracht. Ich habe auch wieder enorm viel gelernt, gerade bei diesem Thema psychische Belastung. Da ist ja doch für den Normalmenschen, der sich mit dem Thema so normal nicht beschäftigt, sehr viel Unwissen da. Es ist ja nicht immer gleich eine klinische Belastung, die da dahinter steckt, sondern es sind eben auch Auffälligkeiten, die man wahrnehmen kann, wahrnehmen muss und dann auch wirklich was dagegen tun kann. Das ist ein ganz besonderes Alter, über das wir hier sprechen, bei den Auszubildenden, so ein Transitionsalter. Das war mir auch so von den Fachbegriffen natürlich nicht so bewusst. Und es zeigt aus meiner Sicht ganz besonders diese Stabilitätsfunktion des dualen Systems, was vielleicht auch in der medialen Wahrnehmung oftmals gar nicht so rüberkommt, aber eins der großen Benefits auch vielleicht für diese komplette duale Ausbildung darstellt. Also ich glaube, es hat viel Spaß gemacht und ihr könnt gerne mal Kontakt aufnehmen, wenn es euch Spaß gemacht hat oder Interesse geweckt hat mit den Forschern, mit Frau Holtmann und auch mit Herrn Kranert. Und dann freue ich mich, wenn ihr bald wieder reinschaltet. Ciao.